der Autorschaft und der Abfassungszeit, dann mit dem Hintergrund und dem Umfeld des Buches und wann es geschrieben wurde, die Stellung von dem Buch im biblischen Kanon, also der gesamten Schrift, und dann eine Gliederung und ein Überblick über das Buch, und zum Schluss eben wollen wir dadurch auf die Hauptbotschaft des Buches kommen und auch Anwendungen für uns heute daraus ziehen. Genau. Zu Beginn Autor und Abfassungszeit. Es macht nämlich Sinn, wenn man sich an ein Buch der Schrift ranmacht, sich zuerst mal zu fragen, wer schreibt das denn eigentlich, wann hat er das geschrieben, an wen hat er das geschrieben und warum hat er das geschrieben? Gerade die erste Frage, wer, ist oft Gegenstand diverser Diskussionen. Und so eben auch beim Buch Malachi. Es macht trotzdem Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Warum? Weil man sich dadurch eben, wenn man woanders her nähere Informationen zum Schreiber bekommt, sich eben doch mehr reinversetzen kann in die Person, entweder in Schreiber oder Empfänger. In unserem Fall, Malachi, haben wir wenig bis gar keine Informationen. Aber das heizt natürlich umso mehr die Gerüchteküche manchmal an, und deshalb möchte ich ja kurz darauf eingehen, aber nicht arg viel, weil solche Diskussionen oft zu nichts führen. Dennoch, es gibt im Großen und Ganzen zwei Theorien über den Autor. Also wir lesen ja schon im ersten Vers, Ausspruch der Worte des Herrn an Israel durch Malachi. Jetzt ist über diesen Malachi mehr oder weniger nichts bekannt in der ganzen Schrift, und eben die Bedeutung des Namens hat manche dazu gebracht, zu spekulieren oder zu meinen, dass die Person eigentlich nicht mal Malachi heißt, denn Malachi heißt übersetzt mein Bote. Wir könnten ja also auch lesen, Ausspruch des Wortes des Herrn an Israel durch meinen Boten. Und das wird dadurch nochmal etwas bestärkt, dass an mehreren Stellen im Buch Malachi dieser Ausdruck mein Bote verwendet wird. Zum Beispiel in 3,1, dort finden wir das zweimal gleich. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereite. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, beziehungsweise Engel kann auch Bote bedeuten. Das ist auch die erste Theorie, die manche auch eingeworfen haben, es könnte ein Engel sein. Das können wir ziemlich schnell vom Tisch wischen. Das zweite, ein unbekannter Prophet, beziehungsweise Esra, haben deshalb manche gedeutet, unter anderem die Septuaginta und der Targum, also sehr frühe jüdische Schriften um die Zeit Christi und vorher. Aber ja, wir haben eigentlich aus der Schrift dazu wenig Anlass, das zu glauben. Zudem müssen wir uns vor Augen führen, dass eigentlich jeder Prophet mit den Worten beginnt. Zum Beispiel nehmen wir Joel, und das Wort des Herrn erging an Joel, den Sohn Petuels. Jeder Prophet beginnt eigentlich mit dem Namen des Propheten, denn er steht ja für seine Botschaft ein. Und deshalb wäre es relativ unsinnig, jetzt bei Malachi das anders zu deuten. Und es gibt außerdem neben der Septuaginta auch noch andere frühe jüdische Schriften, die eben nicht Esra, sondern einen bestimmten Malachi aus dem Stamm Naphtali deuten. Also wir haben außerbiblisch unterschiedliche Quellen, also haben die uns mehr oder weniger nichts zu sagen, und das innerbiblische Zeugnis deutet doch eben einfach auf einen uns unbekannten Propheten hin, der aber Malachi hieß und diese Botschaft an das Volk ausrichtete. Ja. Also wie gesagt, es macht manchmal Sinn, diese Fragestellung zu bringen, aber wie wir eben sehen, wenn wir uns zu viel da rein versenken, dann kommen wir zu merkwürdigen Theorien, die eigentlich nichts helfen. Wenn Gott die Person verborgen hat, dann sollten wir es dabei auch belassen. Also, soviel zur Autorschaft. Das zweite, die Abfassungszeit. Das Wann. Auch diese Frage macht Sinn zu stellen, denn dadurch können wir es einordnen in den geschichtlichen Verlauf und auch in Verbindung setzen mit anderen Berichten, die die Bibel uns zu dieser Zeit liefert. Gerade zum Beispiel haben wir ja im Neuen Testament immer die Briefe und die Apostelgeschichte. Und so haben wir hier im Alten Testament die geschichtlichen Bücher, wie Könige, Esra, Nehemia, und die Propheten, die eben auch wie die Briefe und Botschaften an das Volk sind. Und durch die Geschichte können wir natürlich die Botschaft besser verstehen, die eben in diese Geschichte hineingesprochen wurde. Und da haben wir jetzt wieder mehr Informationen, das können wir eigentlich ziemlich genau bestimmen. Es gibt im Großen drei Indizien im Buch Maleachi, die uns das Datum oder den Zeitraum sehr genau bestimmen lassen. Das erste steht in Kapitel 1, Vers 8. Dort lesen wir: Und wenn ihr Blindes darbringt, um es zu opfern, so ist es nichts Böses, und wenn ihr Lahmes und Krankes darbringt, so ist es nichts Böses. Bring es doch deinem Statthalter dar, wird er dich wohlgefällig annehmen. Der Hinweis in diesem Vers ist erstmal versteckt und es ist durch die Sprache eben verborgen. Es ist das Wort Statthalter, denn das ist ein persischer Begriff und somit geht diese Botschaft schon mal zwingend in die Zeit, als Israel einen persischen Statthalter hatte, was eben nach dem Exil und der Rückführung war. Also nach der Deportation nach Babel und der Rückführung ins Land. Das erste, auf jeden Fall nach der Rückführung, und noch genauer wird es, wenn wir hier darauf achten, dass hier steht, dass sie Opfer darbringen. Und auch weiter hinten dann steht, ja, wäre doch nur einer unter euch, der die Türen, also des Tempels, verschlösse. Was sagt uns das? Es gibt einen Tempel, in dem geopfert wird. Und auch das grenzt das Ganze nochmal ein, denn erstmal dauerte es eine gewisse Zeit nach der Rückführung, um den Tempel wieder aufzubauen. Das geschah unter Zerubabel und mit Unterstützung der Propheten Haggai und Zacharia. Lesen wir in Esra 5, Vers 1. Das zweite, also es muss auch nach diesen Geschehnissen geschehen sein. Und das dritte, was wir haben, ist, dass der Gottesdienst geheuchelt ist. Denn es gab so manche geistliche Aufstrebungen zur Zeit, nachdem der Tempel wieder stand, unter anderem unter Nehemia. Und das ist dadurch auch ausgeschlossen. Jetzt gibt es noch ganz grobe Einteilungen. Man könnte entweder sagen zur Zeit Esras oder zur Zeit Nehemias. Die Zeit Nehemias ist eher wahrscheinlich, denn die Missstände, die beschrieben werden im Buch Maleachi und im Buch Nehemia im Kapitel 13, das wir schon gemeinsam betrachtet hatten, die sind sehr ähnlich. Mag ich mal drücken? Genau, ich habe es hier mal gegenübergestellt. Wir haben in Nehemia 13 gottlose Priesterschaft, in Maleachi genauso. Ehen mit Götzendienern werden angeprangert, genauso in Maleachi. Der Zehnte wird nicht gegeben, sowohl in Nehemia als auch in Maleachi. Und bei Esra gibt es auch Übereinstimmungen, aber weniger. Deshalb ist Nehemia 13 sehr wahrscheinlich, dieser Zeitraum. Das wäre dann um 430 vor Christus. So. Das waren jetzt manche Zahlen. Und die Frage ist natürlich, was bringt uns jetzt das Ganze? Das bringt uns insofern was, dass wir erstens mal etwas den geschichtlichen Rahmen verstehen können. Nämlich wissen wir dadurch, dass Israel zu dieser Zeit, als diese Botschaft geschrieben wurde und sie in dieser Lage waren, seit etwa 100 Jahren bereits aus dem Exil zurückgekommen sind. Gott hat viele Verheißungen in der vergangenen Zeit offensichtlich wahrgemacht, sowohl Fluch als auch Segen, Verschleppung und Rückführung. Er hat Wundersames geschehen lassen, dass diese Rückführung passieren konnte. Es kam aus dem Nichts, nach den angekündigten 70 Jahren kam der angekündigte König und hat sie wie angekündigt zurückgeführt und das Ganze sogar noch gezahlt. Nicht nur die Rückführung, sondern auch den Tempel dann später und auch den Mauerbau unter Nehemia. Dann haben wir Geschehnisse wie in Esther, wo auch Gottes Wirken zwar verborgen, aber offensichtlich ist, wie das Volk eben in dieser Zeit bewahrt wurde. Ich möchte nicht arg näher darauf eingehen, aber ich denke mal, die meisten werden die Geschichte kennen, wie dort das ganze Volk vor der Vernichtung bewahrt wurde. Und zur Zeit Esras und Nehemias, die wohl schon vorbei ist zu diesem Zeitpunkt, also die gute Zeit, gab es fantastische geistliche Aufstrebungen. Also das Volk verlangte nach dem Wort, es wurde gepredigt und ihm ging es gut dadurch, kam unter den Segen Gottes zeitweise. Und all das macht eigentlich den Bericht von Maleachi umso verwunderlicher. Sie haben eigentlich allen Grund, um jetzt endlich mal Gott auch wirklich zu glauben. Er hat es ihnen mehrfach gezeigt in naher Vergangenheit. Und dennoch werden wir nachher vielleicht schockiert sein, wie abgefallen das Volk eigentlich ist von seinem Gott. Genau. Und das Zweite, was wichtig daran ist, was wir anhand diesem geschichtlichen Rahmen feststellen können, ist die bedeutende Stellung von Buch Maleachi im biblischen Kanon. Magst du mal kurz drücken? Denn Maleachi ist dadurch, dass Haggai und Zacharia eindeutig vorher waren, weil sie während dem Tempelbau arbeiteten oder prophezeiten, ist Maleachi eindeutig der letzte Prophet, den Gott zu seinem Volk gesandt hat. Und hier ist jetzt mal, das habe ich aus der MacArthur Studienbibel rauskopiert. Das stellt das ganz gut dar, dass man es einordnen kann. Hier vorne sehen wir ein paar der früheren Propheten, die Könige bis hierhin, Jerusalem ist am Tempel zerstört. Exil 70 Jahre, Rückführung unter Zerubabel, Tempelbau, Esra, Nehemia, Maleachi. Um sich das ein bisschen vor Augen führen zu können. Also, wir haben ein Volk, das das Wirken seines Gottes gesehen hat, wieder im Land ist, wenn auch unter Vorherrschaft, aber wieder im Land. Und das dennoch seinen Gott wieder verachtet. Und nun schickt Gott einen allerletzten Propheten, bevor er 400 Jahre schweigen wird. Noch redet er, Wolfgang Nestvogel hat das, finde ich, schön ausgedrückt in seinem Vortrag, sobald Maleachi seinen Griffel zur Seite legt, hört das Reden Gottes an dieses Volk für 400 Jahre auf. Und das macht auch die Botschaft besonders gewichtig, ja, wenn wir uns das jetzt mal ein bisschen vor Augen führen. Letzte Worte haben ja immer was, schon allein aufgrund dessen, dass sie die letzten Worte sind, etwas Gewichtiges. Von berühmten Menschen werden die gern aufgeschrieben. Wenn man ein Buch liest, wie wir es hier haben, das Alte Testament, wenn wir es vergleichen mit einem Krimi, da wird am Schluss in der Regel das Rätsel gelöst, was einen die ganze Zeit durch das Buch begleitet hat. Und wenn wir einen Roman nehmen, dann ist am Ende wieder alles gut und alle Probleme sind gelöst. Allerdings werden wir merken, dass wir weder das eine noch das andere im Buch Maleachi finden werden. Aber dazu später dann mehr. Und noch etwas anderes ist wichtig daran, dass es der letzte Prophet ist. Nämlich es ist nicht nur der Abschluss des Alten Testaments, sondern es ist auch die Brücke ins Neue Testament. Es ist der Prophet, an dem im Neuen Testament wieder angeknüpft werden muss. Und auch das werden wir sehen, inwiefern das der Fall ist. Inwiefern Maleachi die Grundlage uns liefert für die Lehren und Geschehnisse im Neuen Testament. So viel zur Hinführung. Wir wollen nun beginnen, mal in das Buch hineinzublicken. Genau. Und zwar, indem wir uns zuerst eine bzw. zwei Gliederungen zum Buch anschauen. Die Gliederungen sind natürlich nicht inspiriert, deshalb gibt es auch unterschiedliche. Und natürlich hat Maleachi sich nicht so eine Gliederung geschrieben, bevor er sein Buch runtergeschrieben hat. Aber es hilft uns doch etwas, das Ganze zu einzuteilen und auch ein bisschen die Hauptbotschaften rauszukristallisieren. Und gerade hier in dieser, die ich aus dem Lexikon zur Bibel, wie ich es unten stehen habe, von Rienecke, Meyer, Schick und Wendel habe, werden besonders zwei Hauptbotschaften deutlich. Es zieht sich zwar beides durch das ganze Buch, aber wir sehen besondere Schwerpunkte. Im ersten Teil, also wir haben Überschrift, die Liebe des Herrn zu Israel, das ist quasi die Einführung. Und dann der erste Hauptpunkt ist, Israel verachtet den Herrn Gott, tadelt, richtet die Sünden des Volkes, hauptsächlich, und im zweiten Teil, das kommende Gericht, wird der Tag angekündigt, an dem Gott eben Gericht halten wird. Wir haben in beidem Gericht, wir haben in beidem Tadel, aber eben die Schwerpunkte kann man doch so in etwas setzen. Und ich möchte euch jetzt einmal einen kurzen Überblick über das Buch geben, dass ihr den Inhalt eben gegenwärtig habt. Wir können lesen in 1 Vers 1, Ausspruch des Wortes des Herrn an Israel durch Maleachi, beziehungsweise in der Schlachterbibel werdet ihr lesen, die Last des Herrn an Israel durch Maleachi. Und es zeigt schon, was das Ganze werden soll. Es ist eine Last. Es ist etwas Schweres, das drückt. Es ist keine schöne Botschaft, die kommen wird. Und doch ist die Einführung die Liebe des Herrn zu Israel. Gott beginnt sein Buch mit den Worten, seine Last mit den Worten, ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Er beginnt es damit mit einem Liebesbekenntnis an sein Volk. Und das ist eigentlich angesichts des Hintergrundes und dem Inhalt des Buches eigentlich schon verwunderlich. Und wenn wir uns mit den Versen beschäftigen werden, werden wir auch sehen, dass es hier nicht um reine Emotionen, sondern um Gottes erwählende Liebe geht, wie auch der einzige Grund ist, dass er immer noch zu seinem Volk redet zu dieser Zeit, zu diesem abgefallenen Zustand. Denn nur weil Gott sich entschieden hat, dieses Volk zu lieben, ist diese Liebe auch bis zu Ende unzerbrechlich und er spricht immer noch. Aber auch wird in diesem ersten Abschnitt schon eigentlich das ganze Dilemma und das Problem sichtbar. Denn wir lesen, Gott liebt sein Volk, also von Gottes Seite aus ist alles in Ordnung. Gott ist immer noch treu, Gott hält seine Verheißungen, aber das Volk antwortet ihm leider drauf, worin hast du uns bitte geliebt? Und schon darin wird der ganze Trotz vom Volk Gott gegenüber deutlich. Gott wird sie mehrfacher Sünden beschuldigen in diesem Buch und immer wieder werden wir Worte finden wie, womit haben wir dich verunreinigt? Oder dergleichen. Das war jetzt 1,7. Also die völlige Ignoranz dessen, wie das hier eigentlich überhaupt in Sünde leben, finden wir in diesem Buch. In den Versen 1,6 bis 2,9 bis hier, also allgemein beginnt ab 1,6 der Tadel über die Sünden und bis 2,9 sind eigentlich nur die Priester die Adressaten. Das lesen wir einmal im Vers 6, dort steht, zu euch Priestern, geht das, was jetzt kommt, und in 2,1 nochmal, und nun ihr Priestern, euch ergeht dieses Gebot. Also diese Sünden gehen speziell an sie, auch wenn man das nicht loslösen kann vom ganzen Volk. Zuerst werden sie beschuldigt, unheilige Opfer zu bringen, nämlich Kranke und Behinderte. Und das zeigt uns auch schon etwas, was eigentlich sonderbar ist an dem Buch. Der Tempel steht, der Gottesdienst wird ausgeführt, es werden auch nur Gott Opfer dargebracht. Das ist ja schon mal ein großer Unterschied zum restlichen Alten Testament und den Propheten. Den meisten lesen wir ja, dass getadelt wird, dass sie dem Baal oder der Astarte opfern und der Tempel links liegen gelassen wird oder dergleichen. Und hier opfern sie im Tempel, die Priester tun ihre Arbeit und dennoch ist Gott nicht zufrieden. Und das Volk fragt sich, ja warum denn, wir machen doch alles. Und Gott sagt ihnen, nein, das ist nicht richtig, denn ihr macht es halbherzig und er sagt, ihr verachtet mich dabei. Er sagt sogar, bevor ihr mir solche Opfer bringt, wie ich es vorher gelesen habe in 1,10, sperrt doch lieber die Türen gleich zu. Sowas will Gott nicht, so ein Gottesdienst. Man müsste wahrscheinlich erstmal einige Tage damals in Jerusalem verbracht haben, um überhaupt zu sehen, wo das Problem liegt. Aber man müsste mit der Zeit doch merken, dass es tief im Herzen verankert ist. Also das erste, die unheiligen Opfer. Danach, die Priester haben den Bund Levis gebrochen. Das wirft er ihnen vor. Und zwar dadurch, dass sie erstens gottlos sind und zweitens das Gesetz nicht richtig anwenden. Die Priester hatten ja auf der einen Seite die Aufgabe zu opfern, den Priesterdienst zu versehen. Auf der anderen Seite das Gesetz zu verwalten und zu lehren und so für Recht in Ordnung zu sorgen, eben Recht zu sprechen unter dem Volk. Und er wirft ihnen vor in 2,9, so habe auch ich euch im ganzen Volk verächtlich und niedrig gemacht, in dem Maß, wie ihr meine Wege nicht bewahrt und die Person anseht beim Gesetz, beziehungsweise beim Anwenden des Gesetzes auf Rechtsfälle. Also wir haben schon bei den Priestern, bei der oberen Geistlichkeit quasi fehlende Ehrfurcht vor Gott und dadurch eben durchzogen von Sünde. Und das ist auch man merkt ja, das ist ein ziemlich großer Teil eigentlich des Buches, eine Hauptbotschaft, die ja auch rüberkommt, nämlich dass ein Volk oder man kann es auch anwenden auf eine Gemeinde steht und fällt mit ihren Leitern. Denn sie werden beschuldigt, auch wenn die Menschen extra noch beschuldigt werden, sie werden beschuldigt, das Volk in die Sünde geleitet zu haben, werden dafür extra gerichtet. Der nächste Punkt, da werden dann wieder nicht nur die Priester angesprochen, aber wir lesen im Buch Nehemia, dass die sich dem genauso schuldig gemacht haben, Ehescheidung und heidnische Frauen, genau. Es geht weiter in Vers 10 und in Vers 11 lesen wir, Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebte, und ist mit der Tochter eines fremden Gottes vermählt. Und damit ist eben gemeint, eine Frau aus einem anderen Volk, die einem anderen Gott dient. Und das war eindeutig verboten nach dem Gesetz, denn genau dadurch wurde auch das Volk immer wieder in den Götzendienst geleitet. Das erste, wofür sie beschuldigt wurden, und das zweite ist dann die Ehescheidung. wovon Gott auch ganz klar sagt, denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Malachi 2,16. Und das Interessante ist, sowohl bei diesem Punkt, der ja doch das persönliche, private Leben betrifft, als auch oben bei den Opfern, wo ja auch natürlich sowohl der Bürger schuld ist, der das behinderte Tier bringt, als auch der Priester, der es dann darbringt. Natürlich das ganze Volk ist betroffen. Bei beidem sagt Gott, dass sie ja irgendwo eigentlich erwarten, von ihm gesegnet zu werden, aber dass es deshalb nicht geschieht, sowohl wegen dem schlechten Gottesdienst als auch wegen dem verkommenen privaten Leben. Wir lesen in 2 Vers 13, und zweitens tut ihr dies, ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Seufzern, sodass ihr nicht mehr zu euren Opfergaben wendet, noch wohlgefällig auf eurer Hand annimmt. Und ihr sprecht, warum? Warum hört er nicht? Weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend. Also weil sie eben die Ehe freimütig schließen und scheiden. Und damit eben ein Bund vor Gott gebrochen wird. Also sowohl das der minderwertige Gottesdienst, als auch das ungeistliche Leben, das untreue Leben, führt zum Entzug von Gottes Segen in seinem Volk. Wir sehen, das war der erste Hauptteil. Und noch 2,17. Dort finden wir da eine Anschuldigung Gottes und eine freche Antwort darauf. Ihr habt den Herrn mit euren Worten ermüdet und ihr sprecht, womit haben wir ihn ermüdet? Damit, dass ihr sagt, jeder Übeltäter ist gut in den Augen des Herrn, und an ihnen hat er gefallen, oder wo ist der Gott des Gerichts? Also das ist ihre Reaktion darauf. Sie sehen, ihnen geht es allen schlecht, obwohl sie doch opfern. Und daran sehen wir ja, okay, Gott hat eigentlich gefallen an denen, die auch Böses tun, genauso wie an uns, und er richtet ja doch nicht. Und das leitet den zweiten Abschnitt ein. Nachdem sie fragen, wo ist der Gott des Gerichts, antwortet er ihnen, siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir bereite. Und dann beginnt eben die Beschreibung seines Kommens und des Tages des Gerichts. Zuerst Reinigung und Scheidung. Er sagt, wartet ab, ich werde schon kommen und werde mich um euch kümmern. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Und er wird die Kinder Levi reinigen und sie läutern, wie das Gold und wie das Silber. Das heißt, er kündigt an, wartet ab, ich werde den Tag bereiten und ich werde dafür sorgen, dass ihr endlich mir richtigen Gottesdienst und richtig Ehre erweist. Reinigung und Scheidung, eben Scheidung Gottloser und Gerechter. Danach der Ruf zur Umkehr, das ist eigentlich wieder eine Anklage. Er sagt in 3 Vers 7, kehrt um zu mir. Sie fragen wieder, worin sollen wir umkehren? Und er beschuldigt sie eben deshalb, dass sie, oder gibt ihnen quasi ein Beispiel, worin sie umkehren sollen. Sie bringen nicht mal die Zehnten ins Haus. Sie bringen die Tempelabgaben nicht. Und prophezeit ihnen dabei sogar, wenn ihr das machen würdet, ich würde sofort Segen auf euch schütten. 3,11. Und zeigt damit, er gibt ihnen quasi sogar die Möglichkeit, schon, versucht es doch einfach mal, ob ich treu bin. Aber kein Zeichen von Umkehr, denn die nächste Anklage ist schon wieder Verderben der Gottlosen und Heil der Gerechten, wieder enthalten mit von einer Anklage. Er sagt wieder, dass sie trotzig gegen ihn gesprochen haben. Und sie antworten wieder, was haben wir miteinander gegen dich geredet? Und dann kommt eben so ein haarsträubendes Zitat, wo sie eben ja ähnliche Gedanken ausdrücken wie schon in 2,17. Und da kommt eigentlich dann der erste Lichtblick in diesem Buch, dass Gott nämlich sagt, dass während diese gottlos reden, es doch noch Gerechte gibt im Volk, wird beschrieben, da unterredeten sich miteinander, die den Herrn fürchten, und der Herr merkte und hörte auf. Also, selbst in diesen verkommenen Zeiten hat Gott sich sein Überrest bewahrt, und er sagt ihnen auch voraus, er wird an sie gedenken. Das habe ich vorher vorgelesen im Gebet. Gott wird der Gerechten dennoch gedenken, denn natürlich haben sie recht, Gott schiebt das Gericht auf, aber aus Gnade und nicht deshalb, weil er nicht richten wird. Und deshalb wird am Ende nochmal eine ausführliche Beschreibung des Tages des Herrn eben gegeben, als Hoffnung auch für diese Gerechten, dass der Herr ihm doch gedenken wird und dass der Tag kommen wird, wie wir lesen, und dem man wieder den Unterschied sehen wird zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Und darauf folgen noch die abschließenden Worte, die wieder wichtig sind eben für den Zweck und die Stellung des Buches. Gott beendet damit das Alte Testament, diese 995 Seiten bei mir, diese hunderte von Jahre des Führens und des Richtens seines Volkes mit den Worten: Erstens, sie sollen doch endlich mal an das Gesetz gedenken. Zweitens, er wird ihnen einen Boten senden, bevor er kommt, um eben das, ja, wie er es schreibt, und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder den Vätern zuwenden. Also er wird diese Missstände vorher bereinigen, damit Gott nicht kommen und das ganze Land schlagen muss. Und somit endet das Alte Testament diesen Worten. Soviel zum kleinen Überblick. Ich möchte noch kurz eine zweite Gliederung an die Wand werfen, nochmal das in den Vordergrund zu stellen. Man kann es eben nach diesen Schwerpunkten gliedern oder nach eben diesem Stilmittel, das Malachi verwendet, dass Gott eine Anklage macht und Israel antwortet: Womit haben wir das denn gemacht? Und das sind einmal diese sechs Botschaften hier, je nachdem, wie man zählt, aber die Elberfelder Studienbibel macht es mit sechs. Und wie gesagt, jede ist eine Anklage Gottes, die das Volk in ihrer Ignoranz harsch zurückwirft. So, und ich habe es nochmal eben deshalb dies auch nochmal gezeigt, weil darin auch an diesem Zurückwerfen die ganze Tragik von diesem Buch und vom Alten Testament deutlich wird. Gott richtet sein Volk, Gott liebt sein Volk immer noch und sagt ihm auch, was es falsch macht, aber sie sind völlig ignorant und zeigen keinen Willen in irgendeiner Form zur Besserung. Und damit wird auch der Hauptzweck des Buches Malachis und des Alten Testaments nochmal deutlich, wie wir schon im Buch Malachi hatten. Nämlich dieser heilsgeschichtliche Abschnitt des Gesetzes endet hier. Und was wir am Ende haben, ist das, was Paulus in Römer 3 sagt, nämlich: Das Gesetz überführt von Sünde. Gott muss am Ende sagen: Achtet doch endlich auf das, was ich euch ganz am Anfang gesagt habe. Wir haben eigentlich einen schlimmeren Zustand im Volk als zur Zeit der Einnahme des Landes. Es ist keine Besserung geschehen, trotz zahlreicher Strafen, trotz Segnungen. Das Volk lebt in Sünde wie der Fisch im Wasser und wird von ihr angezogen, wie Stahl von einem Elektromagneten. Ich möchte noch mal kurz, um das zu verdeutlichen, Jürgen, mag ich kurz drücken? Einfach, um uns die Empfänger nochmal vor Augen zu malen, die Aussagen, die über die Priester gemacht werden einmal. Wir sehen, sie haben kein Verständnis von Gottes Wesen und ihrer Schuld, indem sie fragen: Worin hast du uns bitte schon geliebt? Sie führen den Tempeldienst zwar aus, ja, aber sie machen es eben, ja, auf der einen Seite widerwillig, wie wir an einer Stelle lesen, und sie machen es schlecht. Sie haben keine wirkliche Ehrfurcht vor dem Tempel. Ihre Segnungen, ihre Opfer nützen niemandem, sie leben selbstsündig, sie sind unter dem Volk nicht geehrt und glauben nicht, dass Gott zur Gerechtigkeit steht, sie glauben nicht, dass Gott richten wird. Und auf der anderen Seite das Volk: Sie bringen schlechte Opfer, sie schließen Ehen mit ausländischen Frauen und die anderen Göttern dienen, sie heulen, weil sie nicht erhört werden, sie lassen sich freimütig scheiden, also sie geben einen Dreck auf Gottes Gesetz. Sie glauben nicht, dass Gott zur Gerechtigkeit steht, wie die Priester. Sie bringen nicht die Tempelabgaben, sie leiden an Missernten. Sie glauben nicht, dass Gottesdienst etwas bringt, und sie versehen den Dienst nicht mehr. Lesen wir in 3,14. Das ist also der Abschluss des Alten Testaments. Demgegenüber steht Gottes Handeln am Ende. Was lesen wir über ihn? Er liebt sie immer noch. Er verdient aber Ehre und fordert sie auch ein. Das lesen wir an mehreren Stellen. Das ist auch ein Punkt, der stark heraussticht, dass Gott seine Würde betont, die von Israel beschmutzt wird. Das wird unter anderem auch dadurch deutlich, durch den Namen Gottes, der hauptsächlich verwendet wird. Das ist nämlich in diesem Buch 20 Mal Herr der Herrscharen oder Jahwe Zebaoth, Herr Zebaoth, wie es die Luther-Übersetzung wieder gibt. Und das drückt eben nochmal Gottes Allgewalt über alle Menschen aus und soll ihnen auch nochmal in Erinnerung rufen, wen sie hier denn eigentlich verachten und weniger ehren als sogar ihren Statthalter, wie Gott es sagt. Er sagt, mir bringt ihr so ein Tier, aber eurem Statthalter würdet ihr es nicht bringen. Ich bin der Herr der Herrscher, er ist ein kleiner Fisch im persischen Reich. Gottes Ehre wird er nicht hergeben oder teilen. Er richtet, er lässt es nicht einfach über sich ergehen, lesen wir in 2,2. Er wird sie verfluchen und er hat sie schon verflucht, die Priester, und das lesen wir auch in mehreren Stellen. Aber auch der Lichtblick, er wird die Veränderung herbeiführen. Er ruft immer noch zur Umkehr, er gedenkt der Treuen, er wird die Gottlosen richten. Das ist Gottes Verhalten, wie er es uns in diesem Buch beschreibt. Genau. Fazit, wenn wir also zusammenfassen, was finden wir in diesem Buch? Wir finden Tadel von Sünde, Ankündigung von Gericht, Ankündigung von Heil, ein widerborstiges Volk, das nicht umkehren und glauben will. Und an dieser Stelle stellen wir uns nochmal die Fragen, die wir vorher hatten, nämlich nach der Stellung im biblischen Kanon. Wir finden keine Auflösung von Problemen, sie sind eher alle noch genauso da. Wir finden auch nicht die Klärung der Fragen, die uns durch das Alte Testament hindurch bewegt haben. An dieser Stelle müssen wir uns eigentlich freuen, dass wir keine Juden sind und hier aufhören müssen zu lesen, denn das wäre, glaube ich, sehr ernüchternd. Arnold Fruchtenbaum sagt sogar in seinem Kommentar dazu, dass wenn die Rabbis das Buch Maleachi durchlesen, dann wiederholen sie nach dem letzten Vers den vorletzten Vers, damit sie nicht mit einer Gerichtsandrohung enden müssen, sondern mit der Verheißung des Boten. Genau. Also kein Happy End. Ich möchte an dieser Stelle nochmal an das Bild der Langzeitstudie erinnern, das ich im Buch Nehemia verwendet hatte. Wir sind ja in der gleichen Zeit und sind eben auch am Ende dieser Studie angekommen. Ich hatte es damals beschrieben mit: Kann ein Volk unter den besten Umständen mit Gottes Segen und Gesetz es endlich schaffen, die Sünde hinter sich zu lassen und Gott dienen, treu sein, nicht mehr sündigen? Und das, was wir am Ende dieser Studie haben, ist ein absolutes Desaster, Versagen und ein absolutes Nein. Und wie gesagt, wir haben immer noch ungeklärte Fragen und auch die zweite Frage, der Haken ins Neue Testament. Also das eine, das Ende des Alten, aber es ist eben auch der Haken im Neuen Testament, denn gerade durch diesen vielen ungeklärten Fragen, diese ungelösten Probleme, liest sich eigentlich das Ende wie eine Fortsetzung folgt und nicht ein Ende. Es muss noch was kommen, wer das gelesen hat. Und damit ist es in gewisser Weise schon die Grundlage für das Neue Testament, weil wer eben mit diesen Fragen das Alte Testament schließt, kann auch wirklich hoffen und warten auf die Erlösung im Neuen Testament. Er muss, bevor er Christus annehmen kann, die eigene Sünde und Verdorben und Verlorenheit erkannt haben, dass er es mit keinem Gesetz schaffen wird, Gott treu zu sein und deshalb Erlösung und ein neues Herz braucht. Eine der Hauptlehren, die wir hier am Ende finden und die auch die Grundlage des Neuen Testaments ist. Eine zweite Kleinigkeit, die ich kurz anreißen möchte, ist, was auch der Haken ins Neue Testament ist, dass zweimal ein Vorbote des Herrn angekündigt wird. Gott kündigt an, Schluss, der Tag wird kommen und unter anderem auch, dass der Herr selbst kommen wird, sagt er, zu seinem Tempel. Und zweimal wird gesagt, dass ein Vorbote kommen wird. Und das sollte quasi das unübersehbare Zeichen dann für die Juden sein. Und wir lesen es dann auch in den Evangelien, dass sie dieses Zeichen auch erwarten und auch mehr oder weniger in Johannes dem Täufer erkennen. Denn wenn wir zu diesen Versen kommen werden, werden wir auch sehen, es sind eigentlich zwar damals noch nicht erkennbar, aber eigentlich zwei unterschiedliche Boten in den Versen 3,1 und 3,23. Der eine, der wirklich vor dem Tag des Zorns der Wiederkunft Christi kommt und der andere, der vor dem ersten Kommen Christi kommt. Das ist zugegebenermaßen schwer ersichtlich, aber im Rückblick sehen wir doch die Lücke in 3 Vers 1. Das hatte ich auch schon mal gesagt. Das kann man vergleichen, diese prophetischen Stellen, damit, wie wenn man auf ein Gebirge blickt, wo man verschiedene Berge sieht und nur die Bergspitzen. Und aus der Entfernung sieht das vielleicht so aus, als wären die direkt hintereinander, aber wenn man hinlaufen würde, würde man sehen, dass ein riesiges Tal dazwischen ist. Das ist ein Bild, um sich das zu vergegenwärtigen. Wenn man in solche Stellen wie in 3 Vers 1 liest, wo direkt erstens das Kommen des Herrn zu seinem Tempel und dann direkt kommt, wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen, also der Tag des Zorns. Wir sehen also quasi die prophetischen Spitzen der Weltgeschichte, aber die Täler sehen wir erst hinterher. Ein Bild, um das ein bisschen zu veranschaulichen. Okay. Fazit. Warum ist das Buch also von besonderer Bedeutung? Es liefert uns den Abschluss der alttestamentlichen Offenbarung und spitzt diese nochmal zu, eben gerade, dass nicht nur die Sünde im Volk, sondern auch diese absolute Ablehnung gegen die Anklage. Zweitens steht dort, beziehungsweise zweitens liefert es dadurch die Grundlage des Neuen Testaments und drittens ist es von besonderer Bedeutung, weil gerade diese spezielle Betonung der Verheißung des Boten eben auch der direkte Übergang ins Neue Testament ist. Deshalb beginnt auch jedes Evangelium mit Johannes dem Täufer, beziehungsweise erwähnt ihn zumindest. Okay, wir wissen nun, von wem dieses Buch ist, wann es geschrieben wurde und an wen es geschrieben wurde und haben einen Überblick von Inhalt und Struktur des Ganzen. Das war nötig, nicht nur, weil wir Interesse am Wort Gottes haben oder weil wir geschichtsinteressiert sind, sondern um jetzt auch wirklich die Hauptbotschaft an die Leute damals und an uns heute zu identifizieren. Das Erste, was schon angeklungen ist, ist Gottes Beziehung zu Israel. Wie ich es ja schon mehrfach gesagt hatte, er ist immer noch derselbe, seine Liebe ist ungebrochen, seine Verheißungen stehen fest wie Beton, aber das Volk ist immer noch ungebrochen, ungehorsam, untreu und hat eindeutig ein verdorbenes Herz. Sie verrichten scheinheiligen, oberflächlichen Gottesdienst, werden deshalb nicht gesegnet, leben in Sünde und lästern den Herrn. Und wie gesagt, das ist die heilsgeschichtliche Botschaft des Alten Testaments, die hier nochmal zum Ausdruck kommt, denn es ist wie ein stummer Schrei jetzt nach der Botschaft des Neuen Testaments, die auch an anderen Stellen im Alten schon angeklungen ist, nämlich nach dem Messias. Denn Gott sagt auch in mehreren Stellen in diesem Buch voraus, er wird sie reinigen. Zum Beispiel in 3,3, was ich schon gelesen hatte. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen, also reinigen. Und dann in Vers 4, dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalems dem Herrn angenehm sein. Und wer das Alte Testament kennt, muss sich ja irgendwann dann fragen, wie will er das jetzt machen? Noch mehr Gericht. Es hat doch bis jetzt auch nie was gebracht. Und dennoch wird immer noch die Zeit verheißen, wenn endlich Gerechtigkeit im Volk sein wird. Und die Antwort wird unterschwellig in 3,1 gegeben, der Herr kommt selbst zu seinem Tempel. Nicht mehr nur mit Propheten, sondern der Herr selbst kommt. Und das nicht, um härter zu richten, um allen Gottlosen direkt den Garaus zu machen, sondern sich selbst an ihrer Stelle, der Stelle von diesen Spöttern, die Gott ins Gesicht sagen, worin hast du uns bitte schön geliebt, sich an ihrer Stelle selbst das Gericht auf sich zu ziehen. Nicht um sie zu zertreten, sondern sich selbst für sie zertreten zu lassen, damit die, welche umkehren, auch wirklich in diesen Zustand kommen können, damit sie gerecht gemacht werden, damit sie gerecht gesprochen werden. Und am Ende der Tage, am Tag des Zorns, wenn Gott doch kommen und richten wird, dass diese, welche dann das ganze Volk sein werden, hüpfen wie die Mastkälber und ihnen die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht, wie es geschrieben steht. Das ist quasi die Hauptbotschaft, die am Ende des Alten Testaments an uns steht und die Hauptbotschaft der ganzen Bibel, die wir aus jedem Buch und jedem Vers herausziehen müssen, das Evangelium der Gnade Gottes. Und dennoch können wir auch andere Anwendungen noch und müssen Anwendungen aus diesem Buch für uns direkt ziehen. Zuerstens natürlich die Verdorbenheit des Menschen, was uns auf der einen Seite eben unsere Erlösungsbedürftigkeit zeigt, zu Christus umzukehren, aber auf der anderen Seite auch als Gläubige, wenn wir hier die Beziehung Gottes zu seinem Volk sehen, müssen wir da natürlich auch unsere Beziehung zu Gott prüfen, denn wir sind auch keine Heiligen, also in Praxis und Wandel, und müssen uns selbst daran messen. Gott verachtet halbherzigen Gottesdienst. Wie dienen wir Gott? Halbherzig? Behinderte Opfer oder die besten, die wir haben? Und das lässt sich natürlich praktisch auf jeden Bereich anwenden. Vom halb verschlafenen Gebet am Morgen, anderthalb Sekunden lang, oder den letzten 5 Euro, die am Ende des Monats halt noch übrig sind und dann meinetwegen eben ins Gemeindekästchen landen, um 2 Beispiele zu geben. Wir müssen auch prüfen, ob wir Gott oberflächlich dienen oder wirklich von Herzen. Und das Zweite, nicht nur falscher Gottesdienst, sondern auch Sünde verhindert Gottes Segen im Leben. Nicht nur, wenn wir unsere Bibellese auslassen, sondern auch eben, ja gut, hier harte Beispiele wie Scheidung oder eben Ehen mit Andersgläubigen. Und auch was im gleichen Abschnitt noch rauskommt, ist die Verantwortung der Leiter. Kommt natürlich durch die komplette Schrift durch. Wir haben es auch gerade im 1. Petrusbrief, und hier kommt es nochmal raus, was wirklich alles kaputt geht, wenn die Leiter eines Volkes oder einer Gemeinde abfallen und gottlos werden, das ganze Schiff sinkt. Und natürlich auch noch, was wir dann in Kapitel 3 gelesen haben, es gibt zu allen Zeiten noch einen treuen Überrest. Und auch diesen können wir uns hier zum Vorbild nehmen, dass dieser sich auch in aller Gottlosigkeit versammelt. Wie es hier heißt, da beredeten sich die, ihre den Herrn fürchten. Und dass diesen wie uns heute, wenn wir eben zu diesem Überrest gehören dürfen, der Tag des Herrn die Hoffnung ist, die uns, die ihnen vor Augen gestellt wird, um eben in Treue zu verharren. Denn klar ist, damals wie heute, Gott schlägt nicht sofort rein, weil er gnädig ist. Aber wir müssen erst Hoffnung vor Augen haben, der Tag wird kommen, an dem, wie es hier steht, die Gottlosen gerichtet und die Treuen hüpfen wie die Mastkälber werden. So viel zur Einleitung in das Buch, zur groben Gesamtbotschaft. Und das nächste Mal werden wir dann beginnen, die ersten Verse zu betrachten.